Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Und bei mir im Studio ist die polnische Soziologin Karolina Wigura. Guten Tag, Frau Dr. Wigura, und dzień dobry.
Guten Tag, ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
Sie sind derzeit nicht nur hier im Studio, sondern Sie sind in Berlin am Wissenschaftskolleg als Fellow. Ihre Alma Mater ist aber die Universität Warschau. Und dort, in der polnischen Hauptstadt, sind kürzlich am Nationalfeiertag zehntausende rechtsgerichtete Demonstranten aufmarschiert. Die musste die Polizei von antifaschistischen Gegendemonstranten trennen, damit es nicht zu Gewaltausbrüchen kam. Ist das ein Zeichen dafür, wie gespalten die polnische Gesellschaft ist?
Ja, ich denke, das ist ein Zeichen, dass Polen ist sehr gespaltet ist, aber das ist nichts Neues. Polen wurde schon gespaltet in den 90er Jahren und dann auch in den Zeiten von der Regierung von Donald Tusk von 2007 und danach. Nämlich es handelt hier sich über einen längeren historischen Prozess der Entwicklung der polnischen Gesellschaft. Um das sehr einfach zu sagen, man kann ja sagen, dass vor 1989 wir haben immer für Dekaden gedacht, Jahrzehnten. Es gibt ja uns, die gute Gesellschaft, und es gibt diese böse Okkupanten. Mhm. Und nach 1989 ist diese Spaltung irgendwie übersetzt in sozusagen normale demokratische Realität. Also die, die Regierung halten, immer sagen, ja, also das sind wir und die andere, die Opposition, die sind immer diese Böse, diese, die wirklich das Republik schaden. Was ist jetzt sehr wichtig? Die Spaltung war schon immer da, während diesen 30 Jahren. Aber die PiS, die Partei von Jarosław Kaczyński, die übertreibt diese Spaltung zu einer neuen Qualität sozusagen. Ich würde auch sagen, die nehmen die Energie von dieser Spaltung. Und das ist auch ja typisch, nicht nur für diese Partei, sondern auch für Populisten in Ungarn und in den US, auch in Ostdeutschland. Ja, mhm. Die alle nehmen die Energie aus der Spaltung.
Und versuchen noch Spaltungen zu verstärken, um noch genau. Mehr Energie daraus herauszuziehen. Hier sprach nicht nur die Soziologin, sondern Sie sind ja auch eine Art Kollegin. Sie leiten nämlich das Politikressort des polnischen Online-Magazins Kultura Liberalna. Bleiben wir noch bei der Spaltung. Ich habe jetzt verstanden, es ist eine Spaltung in den Eliten, aber wie spiegelt sich das in der Gesellschaft? Ist es eine Spaltung zwischen Stadt und Land oder Alt und Jung oder West und Ost in Polen? Wie laufen da die Konfliktlinien?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde sagen, dass die Spaltung verändert sich mit der Zeit. Und vielleicht am Anfang, in den 90er Jahren, die Spaltung war meistens die Spaltung zwischen den Eliten, also die postsolidarische Eliten, die liberal-konservativen und die konservativ-nationalen Eliten. Aber jetzt, ich würde sagen, es gibt mehrere Spaltungen. Die Spaltungen, die sind ja bekannt hier im Westen, also zum Beispiel diese Spaltung zwischen Land und Staat, das ist ja auch eine ganz wichtige Spaltung in Polen, aber auch die generationelle Spaltung. Und so die jüngere Generation in Polen, die Leute, die 20 Jahre oder 30 Jahre haben, also die, die geboren und erwachsen sind in den demokratischen Staat, die verstehen oft diese ganze Diskussion gar nicht. Also diese Diskussion zwischen den alten Eliten. Oft denken die jungen Leute, dass es über postkommunistische Erbe geht, dass es geht darüber, welche Elite gewinnt, um die Geschichte Polens zu erzählen.
Es geht also um die Deutungshoheit.
Ja, und die jüngeren Generationen oft verstehen nicht, wieso die sind auch Teil dieser Geschichte.
Sie forschen, Frau Wigura, derzeit vor allem über die Bedeutung von Gefühlen in der Politik. Jetzt hatten wir ja gerade eine Wahl in Polen, die Regierungspartei PiS von Jarosław Kaczynski, die Sie gerade erwähnt haben, hat hoch gewonnen, hat ihre absolute Mehrheit, die sie schon seit 4 Jahren hält, ausgebaut. An welche Gefühle hat die PiS bei ihren Wählern so erfolgreich appelliert?
Also meistens denken wir, dass die Populisten wie auch PiS kommunizieren sich mit den negativen Gefühlen, wie zum Beispiel Hass oder Angst. Aber ich glaube, dass solche höhere Popularität nicht möglich wäre, wenn solche Politiker nur über die negativen Gefühle sprechen würden. Ich denke, dass die kommunizieren sich mit einem sehr diffusen Gefühl, und zwar Verlustgefühl. Wenn wir über die demokratischen Transformationen wie in Polen, aber auch in anderen postkommunistischen Ländern denken, glauben wir oft, dass diese Veränderungen bedeuten Erfolg, Gewinn, Entwicklung. Ja? Aber Veränderung kommt auch mit dem Verlust. Bei Verlust meine ich, dass die Gesellschaften, in deren diese großen Transformationen stattgefunden haben, die Deutschen haben das schöne Wort Schleudern dafür. Das heißt, dass, die Entwicklung und Gewinn stattfinden, aber gleichzeitig verlieren die Leute alte Beziehungen, alte Gewohnheiten und vielleicht auch Sicherheitsgefühl. Und das alles schmerzt.
Also bei Verlust geht es nicht nur um so konkrete Verluste wie Arbeitsplatz oder gesellschaftliche Position, sondern auch wirklich um das Gefühl des Vertrauten, dessen, was man bisher als sicher empfunden hat.
Genau, mein Hauptargument ist, dass Veränderung bedeutet gleichzeitig Gewinn und Verlust. Und da wir, die Polen, aber auch andere Gesellschaften nach der demokratischen Wende, da wir meistens über die Gewinne gedacht haben, wir haben vielleicht nicht genug Zeit verbracht, um über die Verluste zu denken, über das Schmerz. Und ich glaube, dass die Populisten, nicht nur in Polen, aber auch wirklich, auch die AfD, aber auch Donald Trump, auch diejenigen, die für Brexit geworben haben, die haben alle mit diesem Verlustgefühl kommuniziert. Und die Gegner der Populisten haben meistens nicht das Verlustgefühl ernst genommen, sondern auch sich über das mokiert. Und hier sehe ich den Grund.
Das heißt, Sie kritisieren auch die Opposition in Polen, dass sie also die Gefühle der Menschen nicht ernst genommen haben und deshalb auch aus eigener Schuld nicht ankommt gegen die PiS?
Also Jarosław Kaczynski und seine Leute haben nicht gewonnen, weil sie so besonders stark waren oder weil sie ein besonders starker, guter Programm hatten, sondern sie haben gewonnen, weil die Befürworter der liberalen Demokratie so schwach waren. Sie waren vielleicht müde nach 30 Jahren. Sie waren vielleicht auch erschöpft nach fast einer Dekade der Regierung von Donald Tusk. Das ist alles, verstandbar. Das kann man alles verstehen. Aber das Unglück war, dass die Partei, die gewonnen hat, war PiS. Jarosław Kaczynski und PiS haben die Situation sehr gut analysiert, aber die Gegenmittel waren eigentlich giftig für die liberale Demokratie.
Mhm. Welche Rolle spielt Jarosław Kaczynski? Denn ist er immer noch der große Strippenzieher im Hintergrund, an dem die ganze polnische Regierungspolitik sich orientiert?
Ich glaube, dass der Jarosław Kaczynski ist die Person, die die ganze PiS-Partei zusammenhält, integriert. Und da ist auch eine Garantie, dass diese Politik weitergemacht ist. Aber auch, er ist die Person, die das Verlustgefühl meines Erachtens am besten versteht. Weil seine eigene Biografie ist auch eine Geschichte eines enormen Verlusts. Und hier meine ich natürlich die Smolensk-Katastrophe und der Verlust seines Bruders.
Also der Flugzeugabsturz, wo unter anderem auch sein Zwillingsbruder Lech Kaczynski, damals Staatspräsident Polens, umgekommen ist.
Genau das meine ich. Und wenn man in Warschau ist, kann man nach Piłsudski-Platz gehen. Das ist ein sehr wichtiger historischer Platz in Warschau. Jetzt aber auf dem Platz befinden sich Denkmale, die mit Lech Kaczynski verbunden sind. Es gibt ein Denkmal von Lech Kaczynski und auch ein Denkmal von den Opfern des Smolensk-Umsturz. Ich bin da jede Woche, normalerweise, wenn ich in Warschau bin, dann bin ich da jede Woche zweimal, als ich nach die Universität Warschau gehe. Und ich denke immer, dass diese Denkmale sind ein Zeichen von einem enormen Verlust. Und dass, wenn Jarosław Kaczynski nur über diesen persönlichen Verlust gedacht hätte, dann wäre er nicht so effektiv in der polnischen Gesellschaft. Aber sicherlich war er fähig zu empathisieren mit der polnischen Gesellschaft. Also der hat sozusagen seinen Verlust in die Verlust der polnischen Gesellschaft übersetzt. Mhm. Und deshalb ist er so effektiv.
Was setzt Kaczynski, was setzt seine Partei, die PiS, diesem Verlustgefühl entgegen? Ist es die Rückbesinnung auf die traditionellen Werte wie Familie, Vaterland, Christentum, Katholizismus genauer gesagt?
Genau. Ich denke, der reaktionäre Aspekt, über die Sie jetzt sprechen, ist genau die Antwort von PiS, aber auch andere populistische Parteien zu dem Verlustgefühl. Das ist kein Zufall, dass die polnische Regierung immer über die traditionelle polnische Familie spricht. Und es ist ja kein Zufall, dass die AfD will die traditionelle deutsche Werte schützen. Oder der Trump gewinnt mit dem Slogan Make America Great Again. Es ist, als ob die Populisten wollten die Gesellschaft einfrieren.
Bedeutet das auch Rückschritt? Bedeutet das, dass das Klima in Polen intoleranter wird, seit diese Versuche der Rückbesinnung oder des Einfrierens, wie Sie gesagt haben, gemacht werden, gerade gegenüber auch Minderheiten? Bei einer LGBT-Parade in Ostpolen im Juli, da wurden die schwul-lesbischen TeilnehmerInnen mit Flaschen und Feuerwerkskörpern beworfen, weil sie nicht dem traditionellen Familienbild entsprechen.
Ich denke, dass es sehr wichtig ist, zu vergleichen zwischen die erste PiS-Regierung zwischen 2005 und 2007 und die PiS-Regierung, die nach 2015 entstanden ist. Nämlich Jarosław Kaczynski hat etwas sehr Wichtiges gelernt und das ist Geduld. Zwischen 2005 und 2007, der hat angefangen, einen gesellschaftlichen Krieg auf sehr viele Ebenen. Und deshalb, der hat sehr schnell verloren. Aber nach 2015 wusste er schon, dass man muss mehr Geduld haben. Und so nicht alle Ebenen sind angegriffen in einem Moment. Also zuerst Verfassungsgericht, dann die Flüchtlinge, dann die Minderheiten. Es ist, als ob wir jeden Tag aufwachten in einem Zustand, das ist fast Fieber. Mhm. Und so, solche Gesellschaft denkt immer nur über diese Feinde und diese Kontroversen, aber nie über die langfristigen Pläne, über die Zukunft und über die langfristigen Konsequenzen dieser Politik.
Die Regierungspartei PiS ist seit den Wahlen am 13. Oktober stärker denn je, hat nach wie vor die absolute Mehrheit im Parlament. Erwarten Sie, dass der Kurs sich nun verschärft, dass also diese Geduld von Jarosław Kaczynski, die Sie angesprochen haben, jetzt nicht mehr so erforderlich ist, dass also innenpolitisch die Zügel angezogen werden, außenpolitisch vielleicht auch eine härtere Gangart gegenüber der EU zum Beispiel in der Flüchtlingsfrage jetzt uns bevorsteht?
Ich denke, dass die Situation wird in ihrer Logik entwickeln. Also immer wieder werden wir diese emotionale Krisen beobachten. Die populistische Politik einfach braucht diese Krisen, genauso die Spaltung, die gesellschaftliche Spaltung. Aber ich würde auch sehr vorsichtig über die Hoffnung sprechen, weil natürlich Polen ist meistens heutzutage ein Grund für Sorge. Aber man muss auch beobachten, was eigentlich in der Opposition und der Gesellschaft passiert. Und hier würde ich sagen, es gibt am wenigsten zwei Sachen, die mir persönlich Hoffnung geben. Die eine Sache ist, dass die Opposition verstanden hat, dass wenn es wirklich divide et impera ist und wenn es, genau, und wenn es eine Politik in der Stil uns gegen den anderen ist, dann wir müssen zeigen, dass es viel mehr von uns gibt. Und so, die polnische Opposition ist vielleicht nicht ganz einig, aber eine Nachricht ist schon klar und das kann man hören von allen Oppositionsparteien, nämlich PiS schädigt polnische Demokratie. Und dann über viele andere Sachen, wie zum Beispiel Ausbildung oder die Abtreibung oder viele, viele Sachen, die können schon Kontroversen haben, aber am wenigsten diese eine Sache ist klar. Und hier würde ich sehen, auch sehr vorsichtig, der Grund des Erfolgs im Senat.
Also in der zweiten Kammer des polnischen Parlaments.
Nämlich, dass die Opposition den Senat wieder gewonnen hat. Zweite Sache ist die neue Generation. Man kritisiert die neue Generation sehr gerne und sagt, ja, also diese junge Polen, die wie auch die andere junge Europäer, die interessieren sich nicht mehr für die Politik. Aber die Wahrheit ist, dass sie interessieren sich nicht für die Politik in dem alten Sinne. Nämlich, das sind die Jungen, die in den letzten Jahren die am meisten innovative Proteste organisiert haben. Ich meine die schwarze Proteste gegen das neue Recht über Abtreibung. Ich meine auch den Protest mit Lichter gegen die sogenannte Justizreform oder wie wir sagen Justizdeform. Und ich meine viele polnische junge Juristen, die im Kontakt bleiben mit dem Europäischen Gerichtshof und die mit der Hilfe dieses Hofes richtig einen Einfluss auf Polen haben.
Frau Wiguła, besonders wegen dieser Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz, von denen wir schon gesprochen haben, hat die polnische Regierung viel Ärger mit der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet. Wie kommt das an bei der Bevölkerung? Macht es Eindruck? Schürt es Befürchtungen oder Trotz?
Es hängt ab, wo. Ich denke, dass die PiS-Befürworter würden gerne sagen, dass Brüssel ein neues Moskau ist. Die Leute, die möchten die polnische Souveränität beeinflussen oder auch wegnehmen. Aber wieder, vorsichtig optimistisch kann man die Reaktion der jüngeren Generation betrachten. Ich habe in 2017 die Protesten gegen das Justizreform gesehen und auch teilgenommen. Und was für mich am wichtigsten war, war, dass fast alle Leute waren jünger als ich. Das bedeutet, dass es ist eine neue Generation entstanden in Polen, die den Rechtsstaat wirklich als eigener Staat betrachten. Und die werden einfach dem Politiker aus PiS oder aus anderen Parteien zeigen, dass sie können auch nicht alles machen.
Ein Polexit, ein Austritt Polens aus der EU nach dem Vorbild Großbritanniens, das ist kein Thema in Polen, das ernsthaft diskutiert wird?
Doch, es ist ein Thema. Aber ob es eine wahrscheinliche Realität ist, bin ich hier nicht sicher. Ich denke nämlich, dass was uns erwartet, ist eher eine Spaltung Europas zwischen den Populisten und auch Gegner des Populismus und nicht einfache Polexits, griechischen Exits und so weiter. Das denke ich, das passiert nicht. Die Erfahrung Großbritanniens ist hier vielleicht ein groß genug Trauma, aber die Spaltung Europas würde ich schon befürchten.
Sprechen wir über Deutschland oder das deutsch-polnische Verhältnis. Mhm. Die PiS-Regierung, wenn ich das richtig verstehe, hat ein etwas ambivalentes Verhältnis zu Deutschland. Einerseits ist sie an den guten deutsch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen interessiert. Andererseits beschwert sie ja aber immer mal wieder das Gespenst einer deutschen Dominanz in Europa, einer EU, die völlig unter der Fuchtel von Frau Merkel stehe. Wie steht die polnische Regierung denn jetzt eigentlich tatsächlich zu Deutschland?
Also ich glaube, dass einerseits die polnische Regierung benutzt die antideutsche Ressentimente als ein Argument in der Europäischen Union. Also wenn Polen am meisten kritisiert wird in Brüssel, dann ziehen die Politiker den Argument, ja, aber wir waren ja Opfer und die Deutschen haben sich mit uns nicht genug versöhnt. Also das ist einerseits, ja, das ist ja ein taktisches Argument. Andererseits aber, wenn man über Populismus spricht und über die Entwicklung des Populismus, kann man so ein Gefühl haben, dass der gewinnt, wer über die unangenehmen Sachen als erster spricht. Und das ist genauso wie mit dem Verlustgefühl. Die Populisten haben gewonnen, weil sie die Ersten waren, um über das Verlustgefühl zu sprechen. Jetzt die polnisch-deutsche Beziehungen. Ich denke, dass die polnisch-deutsche Versöhnung ein riesiger Erfolg ist. Aber natürlich gibt es auch nicht so schöne Seiten. Und über diese Seiten sollen wir gemeinsam sprechen. Aber da vielleicht die polnische liberale Eliten waren nicht so, wollten vielleicht nicht genug über diese Seiten sprechen, als Partners in diesem Versöhnungsprozess, haben wieder die Populisten diese Themen gezogen.
Sie haben ja ausführlich gearbeitet über die Bedeutung von Vergebung und Reue in der Politik. Und da habe ich unter anderem von Ihnen gelesen, dass es ganz wichtig ist, bevor Opfer Tätern vergeben können, dass erstmal alles, was beide trennt, auf den Tisch gelegt wird, dass man sich klar wird, dass man ein gemeinsames Narrativ findet über das, was an Schrecklichkeiten passiert ist. Und das ist ja in der deutsch-polnischen Geschichte des 20. Jahrhunderts eine sehr lange Liste von Schrecklichkeiten. Ist es das, was Sie den Eliten der Nachwendezeit in Polen vorwerfen, dass sie vielleicht ein bisschen zu höflich waren gegenüber Deutschland, dass sie nicht den Fokus wirklich auf die Grausamkeit der deutschen Besatzung während des Zweiten Weltkriegs in ihrem ganzen Ausmaß gelegt haben?
Also die Gesellschaften, die nach der Wende sich bemüht haben, eine Demokratie zu bauen und wieder nach Westeuropa zurückzukommen, die fühlten sich eher schwacher in Beziehung zum Beispiel mit Deutschland, aber auch mit anderen europäischen Staaten. Deshalb, vielleicht ja, waren die Polen zu höflich, aber sie auch konnten nicht anders sein, weil das ist verbunden mit Jahrzehnten der Geschichte. Vielleicht ja, man sollte einfach als Partner über die Schwächen dieses riesigen Erfolgs von Versöhnung sprechen. Ja? Aber egal wie wir bemüht haben, wir könnten das vielleicht nicht machen. Und jetzt dieses Ressentiment sieht ein bisschen aus, als ob wir auf uns selbst ärgern. Aber da es so schwierig ist, um das zu sagen, ja, im Spiegel schauen und das sagen, dann ist es viel einfacher, um zu sagen, ja, ja, also das sind die Deutschen oder die Franzosen oder die Westeuropäer. Die waren nicht höflich genug, nicht verstehend genug. Mhm. Ja, also nicht nur in Polen, sondern auch in Mittelosteuropa. Wir stehen vor einer großen Entwicklung oder Veränderung der Identität. Und das konnte ja sehr gut gehen. Aber der Unglück, nochmal, Polens, ist, dass wir eigentlich diese reaktionäre, populistische Partei gewählt haben. Mhm. Wenn man zum Beispiel die Slowakei oder Estland beobachtet, dann versteht man, dass diese Entwicklung Polens ist nicht die einzige Antwort. Ja? Aber für verschiedene Gründe, auch für bestimmte Zufälle, das ist genau, was passiert ist.
Bleiben wir noch mal einen Moment bei der deutsch-polnischen Aussöhnung beziehungsweise bei dem, was da vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Sie sagten, man müsste eigentlich darüber reden, was an Aspekten noch nicht ausreichend behandelt worden ist. Es gibt ja eine Menge von Bitten um Vergebung, um Verzeihung, gerade von deutscher Seite. Waren diese Eingeständnisse zu pauschal? Sie schreiben ja, wie gesagt, dass die konkreten Untaten benannt werden müssen. Oder anders gefragt, hat Deutschland zu einseitig auf die Verbrechen der Shoah geschaut und also den Massenmord an den Juden und darüber vielleicht sich nicht ausreichend beschäftigt mit dem, was zum Beispiel nichtjüdischen Polen während des Zweiten Weltkriegs von deutscher Seite aus angetan worden ist?
Auf der polnischen Perspektive würde ich ja sagen. Ich habe mich mit der Vergebung und ja auch mit dem Shoah für 7 Jahre beschäftigt. Und für mich war immer ein Rätsel, warum meine deutschen Kollegen so viel über die Shoah wissen und so wenig über was in Polen passiert ist nach 1939. Wie ist es, dass die Deutschen so wenig wissen über den Generalplan Ost, dessen Ziel war, um auch die polnische Nation zu vernichten und ins Sklaven zu wechseln? Ja? Ich denke, dass der wichtige Schritt auf dem Weg von der polnisch-deutschen Versöhnung wäre, dass man jetzt in Deutschland auch in der Schulen darüber lernt. Aber nochmal, ich würde mir vorstellen, dass wir das Gespräch darüber als Partner haben und nicht so viel Ressentiment und Ärger zeigen.
Sagt die Soziologin Dr. Karolina Wigura von der Universität Warschau. Vielen Dank für das Gespräch.